So, setzen Sie Ihr Krönchen auf, schwingen Sie Ihr Zepter, es wird royal.
Brexit. Und kein Ende.
Should I stay or should I go?
10 Gründe, warum wir die Briten trotzdem mögen.
The Crown, Downton Abbey, die Queen. Wir konnten in den vergangenen Jahren ja viel lernen im Fernsehen über den britischen Adel. Sind alles Serien und Filme dazu, denn das britische Königshaus, das fasziniert. Es fasziniert schon sehr lange und auch immer noch Menschen auf der ganzen Welt. Und ganz besonders eben die Deutschen. Wir können uns sehr begeistern für die Queen, für Prinz William oder Herzogin Meghan. Und sobald auch nur ein adliger Schwippschwager heiratet, gibt's bei uns gleich Public Viewing. Aber warum ist es eigentlich so? Warum fasziniert dieses britische Adelshaus so sehr? Darüber wollen wir sprechen mit dem Adelsexperten schlechthin. Rolf Seelmann-Eggebert berichtet seit Ende der 70er Jahre regelmäßig für die ARD darüber. Schönen guten Tag, Herr Seelmann-Eggebert.
Hallo, guten Tag.
Also was ist es, was uns so am britischen Königshaus fasziniert?
Ja, ich glaube, wenn wir das vergleichen, wie es bei uns so zugeht und wie es jenseits des Kanals zugeht, da geht es etwas prachtvoller zu. Ich will nicht sagen, dass wir nicht ähnlich schöne Schlösser haben wie den Buckingham Palast und ähnliches, aber es ist eben ein Unterschied, ob ein Schloss ist, in dem es hoch hergeht zum Beispiel, es wird bewohnt, es wird darin gearbeitet oder ob aus einem Schloss ein Museum geworden ist. Bei uns ist sozusagen aus allem, was bis 1918 existierte als Fürsten- oder Königshaus, mittlerweile ein Museum geworden.
War das trotzdem schon immer so, dass es diese Faszination gab für das britische Königshaus oder wann ist das entstanden?
Also sicher hat das Königshaus viel mit Deutschland zu tun gehabt in zwei Perioden. 1714 war man in Großbritannien etwas schwer dran. Es gab keinen vernünftigen Nachfolger und man griff zurück auf den damaligen Kurfürsten von Hannover, der als Georg I. Dann sozusagen ein deutscher König auf englischem Thron wurde. Und dasselbe hat sich dann mit Victoria und ihrem Mann wiederholt im 19. Jahrhundert. Insofern gibt es besonders enge Beziehungen schon zwischen Deutschland und dem britischen Königshaus.
Und was unterscheidet jetzt vielleicht nochmal die Briten auch von anderen europäischen Königshäusern, wie das spanische oder das schwedische? Die sind ja bei weitem nicht so populär.
Sie spielen innerhalb des öffentlichen Lebens dieser Länder nicht eine vergleichbare Rolle, wie das zum Beispiel die Königin tut. Man darf nicht vergessen, es gibt abgesehen von den Repräsentationspflichten, die sie normalerweise schon verrichtet, ungefähr 5000 Termine im Jahr, die von der ganzen Familie wahrgenommen werden, sodass eigentlich kein größeres Ereignis in Großbritannien stattfindet, ohne dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie dabei ist. Und wenn man sich darauf so verlassen kann, Jahr ein, Jahr aus, dann trägt das natürlich zur Popularität eines solchen Hauses viel bei.
Wie beobachten Sie eigentlich so diese Veränderungen im Königshaus, also gerade durch die neuen Herzoginnen, die angeheiratet wurden?
Jeder, der frisch sozusagen in eine Generation hineinheiratet, wird besonders kritisch betrachtet. Es werden Fantasiegeschichten erzählt, es werden wahre Geschichten erzählt. Am Ende unterm Strich läuft es zumeist gut. Es ist nicht so sehr gut gelaufen, wie wir beide wissen, mit Diana und der Königin und Charles. Das war eine sehr schwierige Geschichte, die das Königshaus auch, sagen wir mal, 5 oder 6 Jahre schwer belastet hat. Aber mittlerweile ist die Krise überstanden und wir hoffen darauf, dass es keine neuen Krisen in der neuen Generation gibt. Völlig vermeiden wird sich auch das nicht lassen, aber es geht eben im Königshaus nicht anders zu als in normalen Familien auch.
Haben Sie eigentlich eine Lieblingsfigur im britischen Königshaus?
Ich habe besonders viele Möglichkeiten gehabt, Prinz Charles kennenzulernen und muss sagen, dass da jemand ist, der eine große und, glaube ich, sehr gute Rolle spielen wird. Sein Problem wird sein, wenn er der Mutter nachfolgt, dass er vielen Briten bekannt ist als der Neuere, einer, der sich für alles Mögliche interessiert. Das ist aber nicht eigentlich die Rolle des Königshauses, so wie es die Verfassung versteht. Das ist dann immer allenfalls ein Vier-Augen-Gespräch zwischen der Königin oder dem König und dem Premierminister. Und alles andere, worüber man sich unterhält, natürlich auch unterhält, auch in den Brexit-Zeiten unterhält, bleibt ein Vier-Augen-Gespräch. Es wird nichts nach draußen geraten, es sei denn, dass in 30 Jahren oder so ein Tagebuch veröffentlicht wird. Und da wird man dann nachlesen können, wie man sich verspekuliert hat.
Dann wissen wir auch, dass das Königshaus nicht so politisch sein darf, auch gerade in diesen Brexit-Zeiten. Wünschen Sie sich da trotzdem manchmal so ein bisschen mehr Einfluss, so ein bisschen mehr Haltung?
Also ich würde sagen, wir hätten weiter sein können mit den Verhandlungen, wenn die Königin irgendwann ein Machtwort gesprochen hätte. Nur Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, den Kontakt permanent zu pflegen zu dem Premierminister. Die Premierministerin in diesem Fall erscheint einmal in der Woche am Dienstagabend bei ihr. Und dann kann die Königin ihn, sie warnen, das Wort fällt ausdrücklich, warnen, informieren. Das alles ist möglich, wie zwischen zwei politischen Partnern. Aber das alles dringt nicht an die Öffentlichkeit. Und wenn sie mal sozusagen eine Formulierung wählt, die Königin, die irgendjemandem nicht glücklich zu sein scheint, dann gibt es immer ein Kabinettsmitglied, das sofort alle Pfeile auf sich ziehen wird, weil eine Königin halt keine Fehler machen darf.
Das sagt der Adelsexperte und Journalist Rolf Seelmann-Eggebert. Er berichtet seit Ende der 70er regelmäßig für die ARD über die Königshäuser, ganz besonders natürlich auch über das britische Königshaus. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen.